Aus Bekennen der Kirche Nummer 46. Die Lehre von der Allversöhnung und ihre Aufnahme im postmodernen Evangelikalismus von Matthias Mangold. Die Quellennachweise entnehmen Sie bitte der gedruckten Ausgabe oder der PDF-Datei im Internet. Laut dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Time zählt er gegenwärtig zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Als Pastor einer amerikanischen Megagemeinde spricht er Woche für Woche zu 10.000 Menschen, die sich in einem ehemaligen Einkaufszentrum in Grand Rapids, Michigan, versammeln. Nicht zuletzt dank des Internets ist er aber auch in der globalisierten evangelikalen Gemeinschaft weithin bekannt. Seine jüngste Publikation schaffte es mühelos auf die Bestsellerliste der New York Times. Dass dieses Buch bereits weniger als einen Monat nach Erscheinen des englischen Originals und pünktlich zum Auftritt des Autors beim diesjährigen Willow Creek Jugend Plus Kongress in Düsseldorf in deutschsprachiger Übersetzung vorlag und in den hiesigen christlichen Buchläden angeboten wird, verwundert daher kaum. Die Rede ist von Rob Bell und seinem neuen Buch »Das letzte Wort hat die Liebe«. Es trägt den vielversprechenden Untertitel »Über Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der je gelebt hat«. Der Inhalt des Buches wurde bereits im Vorfeld seines Erscheinens auf zahlreichen Internetseiten sowie in den traditionellen Medien heftig diskutiert. Nicht wenige warfen Bell vor, darin die Lehre der Allversöhnung, also die endgültige Errettung ausnahmslos aller Menschen zu vertreten und die Realität der Hölle zu leugnen, was dieser jedoch in einem Interview im amerikanischen Fernsehen vor laufender Kamera entschieden dementierte. Jetzt, da sich der Nebel gelichtet hat und der Inhalt des Buches jedermann zugänglich ist, wird deutlich, was zu den unterschiedlichen Einschätzungen geführt hat. Obwohl sich Bell vielerorts klassischer Argumentationslinien der Lehre der Allversöhnung bedient, vermeidet er es sorgfältig, die ewige Seligkeit aller Menschen fest zu formulieren. In typisch postmoderner Manier stellt er eine Frage nach der anderen, bleibt aber oft klare und eindeutige Antworten schuldig. Nur eines scheint zweifelsfrei festzustehen. Die traditionellen Antworten, die in der Vergangenheit auf der Grundlage der Bibel seitens der christlichen Kirchen gegeben wurden, sind schädlich und sollten somit nicht länger vertreten werden. In diesem Artikel soll es nicht darum gehen, die Aussagen Bells in ihrer Fülle zu analysieren und zu besprechen. Vielmehr nehmen wir seine Ausführungen zum Anlass für eine allgemeine Auseinandersetzung mit der Lehre von der Allversöhnung. In einem ersten Schritt soll zunächst ein Abriss über ihre geschichtliche Entwicklung gegeben werden, ehe wir uns ihrer biblisch-exegetischen Begründung zuwenden, um sie schließlich im Licht des größeren systematisch-theologischen Zusammenhangs zu betrachten. Die historische Perspektive. In der Einleitung zu seinem Buch betont Bell ausdrücklich, dass er nichts Neues vorzutragen habe, sondern lediglich das wiedergebe, was schon unzählige Male gesagt worden sei und im Einklang mit dem geschichtlichen orthodoxen christlichen Glauben, Seite 14, stehe. Tatsächlich wird man Mühe haben, in diesem Buch originelle Gedankengänge auszumachen, denen es an Parallelen in der Theologiegeschichte mangelt. Diesen Aussagen, deshalb ohne weiteres den Stempel der Rechtgläubigkeit Orthodoxie aufzudrücken, erscheint aber nicht zuletzt aus historischer Sicht als fragwürdig. Um dies zu zeigen, wollen wir uns zunächst dem geschichtlichen Überblick zuwenden. In der alten Kirche findet sich eine ausgeprägte Allversöhnungstheorie zuerst bei Origenes von Alexandrien, 185 bis 254 nach Christus. Dessen theologisches System zeichnete sich durch die Aufnahme von Gedanken aus der griechischen Philosophie, Platonismus, aus. Ausgangspunkt seiner Spielart der Allversöhnungslehre war die Annahme eines freien Willens in allen vernunftbegabten Geschöpfen, durch den sie sich zu Gott hin- oder von ihm abwenden können. Den gefallenen Geschöpfen steht Gott ausnahmslos gütig gegenüber. Jedes Gericht, jede Strafe zielt letztendlich auf die Läuterung und die Bekehrung des Sünders. Der Gott der Liebe richtet immer auf, aber niemals zugrunde. Für diejenigen, die sich in diesem Leben noch nicht freiwillig für die Liebe Gottes geöffnet haben, geht der Läuterungsprozess nach dem Tod weiter. Am Ende einer unvorstellbar langen Zeit steht eine Welt, die vollkommen mit Gott versöhnt ist, einschließlich des Teufels und der Dämonen. In der Zeit nach Origenes vertraten auch andere Theologen des 4. und 5. Jahrhunderts die Errettung aller, wie etwa Gregor von Nyssa 335 bis 394 oder der Bibelübersetzer Hieronymus, circa 347 bis 420. Bemerkenswert ist allerdings, dass ein Großteil der Anhänger es befürwortete, diese Lehre nicht öffentlich zu verkündigen. Um die Menschen zu einem moralischen Leben anzuhalten, hielten sie es für unabdingbar, ihnen die bedrohliche Realität ewiger Höllenstrafen vor Augen zu führen. Maßgeblich für die Lehre der mittelalterlichen Kirche wurde allerdings nicht die Sicht des Origenes und seiner Anhänger, sondern die des Augustinus, 354 bis 430. Er strich mit großem Nachdruck die Endgültigkeit und Unaufhörlichkeit der Hölle heraus und suchte in seinen Schriften einschlägige Argumente der Befürworter der Allversöhnungslehre zu entkräften. Zu diesem wichtigen Einfluss des Augustinus kam hinzu, dass dem Origenes spätestens seit der offiziellen Verurteilung seiner Sonderlehren auf dem 5. Ökumenischen Konzil im Jahre 553 nach Christus zu Konstantinopel der Ruf des Irrlehrers anhaftete. Das verhinderte die weitere Ausbreitung seiner Allversöhnungslehre. Fortan war, zumindest in der westlichen Kirche, klar, was in Bezug auf die Frage nach dem Ausgang der Weltgeschichte als orthodoxe christliche Lehre anzusehen war. Zwei mittelalterliche Bekenntnisdokumente, nämlich das Athanasianum um 500 sowie die Beschlüsse des 4. Laterankonzils 1215, bezeugen unmissverständlich den Glauben an eine ewige, endgültige Trennung zwischen den Seligen und den Verdammten als Folge des jüngsten Gerichtes. Die Kirchen der Reformation standen in ihren Äußerungen hinsichtlich der Lehre von der Hölle den altkirchlichen und mittelalterlichen Bekenntnissen an Deutlichkeit in nichts nach. Sowohl Reformierte als auch Lutheraner bekannten sich zur Hölle als dem Ort ewiger Strafe für gottlose Menschen. Darüber hinaus werden im Augsburger Bekenntnis ausdrücklich solche verworfen, die lehren, dass die Teufel und verdammten Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden, Artikel 17. Diese explizite Verwerfung war aus Sicht der Verfasser notwendig geworden, weil die Lehre von der Allversöhnung unter radikalen Gruppierungen, den sogenannten Wiedertäufern, erneut Befürworter gefunden hatte. In der Folgezeit konnten allversöhnerische Gedanken in der Kirche vor allem dort wieder Fuß fassen, wo das kirchliche Bekenntnis zugunsten alternativer Anschauungen und Erkenntnisquellen wie etwa der pietistischen Erfahrung oder der aufgeklärten Vernunft in den Hintergrund treten musste. Ein Überwiegen der persönlichen Erfahrung gegenüber dem Bekenntnis der Kirche lässt sich insbesondere im württembergischen Pietismus des 18. Jahrhunderts feststellen. Dort wurde die Lehre der Allversöhnung nicht nur von religiösen Exzentrikern vertreten und geglaubt, sondern auch von bedeutenden Theologen und Predigern der innerkirchlichen pietistischen Bewegungen und ihrer Gemeinschaften. Der Triumph der aufgeklärten Vernunft über die angeblich unvernünftige Lehre der Kirche ist die Voraussetzung für den überwältigenden Siegeszug, zu dem die Allversöhnungslehre in der theologischen Welt der neueren Zeit ansetzte. Während erstaunlich viele Theologen des 19. Jahrhunderts dem Vater der liberalen Theologie, Friedrich Schleiermacher, 1768 bis 1834 noch die Gefolgschaft verweigerten, wenn es um seine Allversöhnungslehre ging, und in England manche Theologen noch aufgrund ihres Abweichens vom athanasianischen Glaubensbekenntnis um ihren Arbeitsplatz fürchten mussten, wendete sich das Blatt im 20. Jahrhundert. Nun kam es zu einer breiten Akzeptanz, besonders unter Vertretern der liberalen Theologie. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts taten sich besonders britische Theologen durch ihre Befürwortung der Allversöhnungslehre hervor. Der bekannteste unter ihnen ist der Theologieprofessor John Hick, geboren 1922, der ähnlich wie Origenes von einem schier endlos langen Prozess bis zur Versöhnung aller Seelen ausgeht. Als Begründung für seine Sicht verweist er auf das christliche Gottesbild. Wenn Gott zugleich vollkommen, gütig und allmächtig ist, könne es unmöglich eine ewige Hölle geben. Neben Theologen, die wie Hick versuchen, die Lehre von der Allversöhnung theologisch zu begründen und dogmatisch zu formulieren, gab und gibt es andere, die aus verschiedenen Gründen diesen Schritt nicht nachvollziehen, wenngleich sie die traditionelle Lehre vom doppelten Ausgang der Weltgeschichte, entweder Himmel oder Hölle, genauso verwerfen wie der Brite. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind es die zwei bekanntesten Vertreter der sogenannten dialektischen Theologie, Karl Barth 1886 bis 1968 und Emil Brunner 1889 bis 1966, die dieser Gruppe zuzurechnen sind. Ihrer Ansicht zufolge kann und soll die Allversöhnung nicht lehrmäßig festgehalten werden, aber sie soll als Möglichkeit und Hoffnung ihren Platz im christlichen Lehrkanon erhalten. Ähnliche Gedanken vertrat auch der namhafte römisch-katholische Theologe Hans Urs von Balthasar 1905 bis 1988. Letztendlich stehen aber diese Theologen aufgrund ihrer Ablehnung der Lehre von der Hölle außerhalb dessen, was die Kirche aller Zeiten als biblische Wahrheit erkannt und formuliert hat. Angesichts dieser Geschichte darf und muss man sich fragen, auf welcher Grundlage Bell seine Abhandlung, die durchweg klassische Gedanken der Allversöhnungslehre aufnimmt und zustimmend wiedergibt, als dem geschichtlichen orthodoxen christlichen Glauben konform bezeichnet werden kann. Wie es scheint, reicht es für Bell aus, dass eine Lehre im Lauf der Geschichte mehrfach von dem einen oder dem anderen Theologen innerhalb der Kirche vorgetragen wurde, um ihr das Gütesiegel orthodox zu verleihen. Befragt man allerdings die offiziellen Bekenntnisdokumente der christlichen Kirchen, die seit jeher als wichtigster Maßstab dessen betrachtet wurden, was als orthodox gilt und was nicht, so ergibt sich ein völlig anderes Bild. Alle maßgeblichen Bekenntnisse der Kirchengeschichte, die sich zur Frage nach dem Ausgang der Weltgeschichte äußern, vertreten eine grundlegende Scheidung zwischen den Seligen und den Verdammten. Daher können Gedankengänge und Lehren, die diesem Zeugnis widersprechen, schon allein aus historischer Sicht in keinem Fall das Prädikat der Rechtgläubigkeit für sich in Anspruch nehmen. Allversöhnung aus biblisch-exegetischer Sicht. In einem zweiten Schritt ist nun nach der biblischen Begründung für die Lehre der Allversöhnung zu fragen. Gibt es Anhaltspunkte in der Heiligen Schrift, die auf die Errettung aller hinweisen oder zumindest Grund zur Hoffnung geben, dass die Hölle keine endlos fortdauernde Realität ist? Bevor liberale Theologen im 20. Jahrhundert ihre Allversöhnungslehre mit bibelkritischen Methoden zu stützen versuchten, waren die klassischen Vertreter der Allversöhnungslehre immer darauf bedacht, die völlige Übereinstimmung ihrer Ansicht mit der Lehre der Heiligen Schrift nachzuweisen. Auch Rob Bell bemüht sich nach Kräften, seine Sicht der Dinge mit biblischen Aussagen zu untermauern, was die Fülle der in seinem Buch zitierten Bibelabschnitte eindrucksvoll belegt. In der Tat kann man in dem 200 Seiten starken Buch alle wesentlichen Schriftstellen finden, die traditionell für die Allversöhnung ins Feld geführt werden. Eine sorgfältige Auslegung der zitierten Verse, die versucht, sowohl dem unmittelbaren Zusammenhang als auch dem Gesamtkontext der Heiligen Schrift gerecht zu werden, sucht man bei Bell allerdings oft vergeblich. In einem Abschnitt, in dem es unter anderem um die Souveränität Gottes geht, zitiert er 1. Timotheus 2, Vers 4, gefolgt von der Frage, bekommt Gott also, was Gott will? Wenn ein souveräner Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie Paulus schreibt, müssen dann nicht auch alle Menschen tatsächlich selig werden? Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass es biblisch gesehen nicht zulässig ist, einfach von den biblischen Aussagen darüber, was Gott will, auf die Umsetzung des Willens zu schließen. So sind beispielsweise auch die Gebote Gottes Ausdruck des göttlichen Willens und werden doch tagtäglich übertreten. Andererseits gibt es natürlich auch solche Stellen, in denen vom Ratschluss Gottes die Rede ist, den er gewiss und in souveräner Weise zur Ausführung bringen wird, zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 27 und 28. Viele Ausleger haben daher unterschieden zwischen dem offenbarten Willen Gottes, wie er etwa in den Geboten zutage tritt, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3, und seinem verborgenen Willen, der dem ewigen Ratschluss entspricht und dessen Verwirklichung unbestritten ist. Wenn 1. Timotheus 2, Vers 4 zur ersten Kategorie gehört, würde Paulus mit dieser Aussage den universellen Charakter der Evangeliumsverkündigung hervorheben. Alle Menschen, ohne Unterschied, also auch Könige und solche, die in hoher Stellung sind, vergleiche Vers 1, sollen zum Glauben an den einen Mittler Jesus Christus gerufen werden. Johannes Calvin erklärt in einer Predigt zu diesem Abschnitt, Paulus spricht an dieser Stelle nicht vom Ratschluss Gottes, sondern verkündigt uns lediglich, was sein Wille ist, insofern er von uns überhaupt erkannt werden kann. Aber selbst wenn wir es hier mit dem unwandelbaren Ratschluss Gottes zu tun hätten, der das Heil aller Menschen einschließt, kann 1. Timotheus 2, Vers 4 nicht ohne weiteres als Belegstelle für die Eifersündung herhalten. Vorher müsste geklärt werden, was Paulus mit »alle Menschen« meint. Zur Beantwortung dieser Frage gibt der Kontext wichtige Aufschlüsse. Dieser Ausdruck taucht zuerst in Vers 1 desselben Kapitels auf und steht dort eindeutig im Zusammenhang mit Menschengruppen. Könige, Leute in hoher Stellung, diese alle sollen im Gebet der Gemeinde vor Gott gebracht werden. Die Gemeinde ist aufgerufen, für alle verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu beten, also auch für die herrschende Schicht, die der damaligen Gemeinde in den wenigsten Fällen wohlwollend gegenüberstand. Dieses Gebet, das keinen Unterschied zwischen verschiedenen Menschengruppen macht, wird in Vers 4 mit dem Heilswillen Gottes begründet, der sich ebenfalls nicht an solche gesellschaftlichen Schranken hält. Alle Menschen meint hier also alle Arten von Menschen oder alle Menschengruppen. Er meint nicht jeder einzelne Mensch ohne Ausnahme. Zwei weitere Stellen aus den Briefen des Apostels Paulus, die gerne von Anhängern der Allversöhnungslehre, wie auch von Bell, siehe Seite 138 folgende, für ihre Sicht in Anspruch genommen werden, sind 1. Korinther 15, Vers 21 und 22 und Römer 5, Vers 18. Aufgrund ihrer inhaltlichen Parallelen gehen wir hier auf beide Passagen gemeinsam ein. In 1. Korinther 15 legt der Apostel die fundamentale Bedeutung der Auferstehung Christi durch den Glauben der Gemeinde dar und führt dann aus, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Es ist dieser Vergleich zwischen dem, was Adam gebracht hat und dem, was Christus bringt, den wir auch in Römer 5 wiederfinden, allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang. Dort gebraucht Paulus gängige Begriffe aus der Rechtssprache, um die Bedeutung des Heilswerkes Christi zu erläutern. Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Der Schlüssel zum rechten Verständnis dieser Verse liegt im biblischen Konzept der Stellvertretung. Demnach wird eine Person zum Repräsentanten einer bestimmten Gruppe. Durch ihr Handeln entscheidet sie das Schicksal der Gruppe mit. So wurde beispielsweise durch den Sieg Davids über Goliath, 1. Samuel 17, die ganze Armee der Israeliten zu Siegern, ohne selbst aktiv am Kampfgeschehen teilgenommen zu haben. Umgekehrt wurde in Goliath die ganze Armee der Philister besiegt. Was der Repräsentant erwirbt, sei es positiv oder negativ, wird allen Repräsentierten zuteil, ganz so, als ob sie selbst an der Stelle des Repräsentanten gestanden hätten. Wenn wir dieses Konzept in die Auslegung der beiden Abschnitte einbeziehen, wird deutlich, dass diese Aussagen des Paulus zu Unrecht für die Allversöhnungslehre ins Feld geführt werden. In 1. Korinther 15, Vers 22 ist von zwei Repräsentanten die Rede, die durch ihr Handeln jeweils das Schicksal aller Repräsentierten entscheiden. Wer die Repräsentierten jeweils sind, wird in diesem Vers nicht ausdrücklich gesagt. Aus anderen Stellen der Heiligen Schrift aber wird ersichtlich, dass Adam als Stammvater der Menschheit alle seine leiblichen Nachkommen, sprich ausnahmslos alle Menschen, repräsentiert. Vergleiche Römer 5, Vers 12. Christus wurde zum Repräsentanten derer, die sich im Glauben zu ihm halten, nämlich der auserwählten Gemeinde, Epheser 5, Vers 22 bis 27 und Römer 8, Vers 31 bis 34. In Römer 5 spricht Paulus in ähnlicher Weise von der Parallelität der beiden Repräsentanten Adam und Christus mit dem Unterschied, dass er an dieser Stelle beide Male die Repräsentierten mit dem Ausdruck »alle Menschen« umschreibt. Dies sollte aber nicht irritieren, denn genauso wie das »alle« in 1. Korinther 15, Vers 22 seine Bedeutung aus dem Zusammenhang empfängt, darf man auch hier den Ausdruck »alle Menschen« nicht einfach vom Kontext abtrennen. Es geht, so schreibt ein Ausleger, bei der Parallele zwischen den vielen, allen und allen Menschen, die durch Adam zu Sündern wurden und durch Christus gerecht gesprochen wurden, nicht um gleiche Anzahlen von Personen, sondern zunächst um die vielen, allen, die Kraft ihrer Abstammung in Adam begriffen sind, danach um die vielen, alle, die durch den Glauben Christus angehören. Schließlich sollen im Rahmen unserer exegetischen Hinweise noch zwei Verse zur Sprache kommen, die dem Versöhnungswerk Christi universelle Reichweite beimessen und zumindest dem Begriff Allversöhnung nahe kommen. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Dort lesen wir, denn es gefiel Gott, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wie wichtig diese Verse für Berls Argumentation sind, wird daran ersichtlich, dass er sie zweimal kurz hintereinander, Seite 130 und 138, zitiert. Eine der Kernaussagen seines Buches besteht nämlich in dem Gedanken, dass Gottes Heilshandeln in Christus nicht auf die Stiftung einer persönlichen Beziehung des einzelnen Christen mit Gott zu reduzieren sei, sondern darüber hinaus eine kosmische Dimension habe, die in der evangelikalen Verkündigung der vergangenen Jahrzehnte sträflich vernachlässigt worden sei. Tatsächlich enthält diese Kritik ein Wahrheitsmoment. Allerdings muss man im selben Atemzug betonen, dass Bells eigener Entwurf keineswegs als goldene Mitte gelten kann, sondern vielmehr das andere Extrem darstellt, das genauso wenig dem ganzen Ratschluss Gottes, Apostelgeschichte 20, Vers 27, gerecht wird. Wie wir gleich sehen werden, hat nach der Bibel das Versöhnungswerk Christi tatsächlich einen universellen Charakter. Dieser darf aber nicht mit dem Heil aller Menschen im Sinne der Allversöhnungslehre verwechselt werden. Das unpersönliche Alles, das gemäß Kolosser 1, Vers 20 das Objekt der Versöhnung nennt, wird hinsichtlich seines Inhaltes durch den Textzusammenhang bestimmt. Der Schluss von Vers 20, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist, verweist zurück auf Vers 16. Dort ist von der Schöpfung des Kosmos die Rede, seinen sichtbaren und unsichtbaren Dimensionen samt den Mächten, die letztere beherrschen. Der Kontext legt also nahe, dass alles im Sinne von alle Dimensionen der Schöpfung zu verstehen ist. Die Versöhnung Christi umfasst die sichtbaren, materiellen, irdischen, vergleiche Römer 8, Vers 22, ebenso wie die unsichtbaren, geistlichen, himmlischen Aspekte der Schöpfung. Dieses führt uns zu der Frage, wie diese Versöhnung bzw. Befriedung zu verstehen ist, die auf dem Blut Christi, das er am Kreuz vergossen hat, basiert. Das griechische Verb für versöhnen, apokatalasso, beschreibt die Umwandlung eines feindschaftlichen Verhältnisses in eine Beziehung des Friedens, lässt dabei aber offen, auf welche Weise dies erfolgt. Möglich ist sowohl die beiderseitige Aussöhnung als auch die Unterwerfung derer, die die Auslöser des Unfriedens sind. Letzteres steht zumindest in Bezug auf die geistlichen Herrschaften und Gewalten im Vordergrund, wie Kolosser 2, Vers 15 zeigt. Die Versöhnung des Alls setzt nicht die ewige Seligkeit aller vernunftbegabten Geschöpfe voraus, sondern kann auch und gerade durch die Unterwerfung und den Ausschluss der Widersacher aus dem versöhnten Kosmos zustande kommen. Vergleiche Offenbarung 22, Vers 15. Neben den vier Bibelstellen, denen wir in diesem Teil unserer Aufmerksamkeit gewidmet haben, gibt es noch andere, angeblich die Allversöhnungslehre stützende Bibelabschnitte. Wenn wir diese auch noch behandeln wollten, würde das den Rahmen dieses Artikels sprengen. Eine sorgfältige Auslegung im unmittelbaren Zusammenhang sowie im Kontext der gesamten Heiligen Schrift würde aber auch in diesen Fällen ergeben, dass sie zu Unrecht als Begründung für diese Lehre herangezogen werden. Systematisch-theologische Erwägungen. In einer Umfrage, die vor 5 Jahren an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen durchgeführt wurde, gaben 35% der Theologiestudenten an, dass sie an die Allversöhnung glaubten. Eine kleinere Gruppe, 21%, lehnte diese Lehre ab, während der knapp größte Teil, nämlich 36% der Befragten, sich weder dafür noch dagegen entscheiden konnte. Unter den Gründen, die laut den Tübinger Studenten für die Annahme der Allversöhnung sprechen, rangierte der Gedanke, dass die ewige Verdammnis nicht mit der Liebe Gottes zu vereinbaren sei, unangefochten an erster Stelle. Insofern scheint Rob Bell einer wachsenden Gruppe junger Christen aus dem Herzen zu sprechen, wenn er die unüberwindliche Liebe Gottes, die jedem einzelnen Menschen überall gilt, Seite 11, und am Ende gewiss das letzte Wort haben wird, Seite 196, zum Leitthema seines Buches macht. Daneben ist die breite Resonanz, die dieses Werk besonders unter jungen Leuten gefunden hat, nicht zuletzt auch der sprachlichen Leichtigkeit geschuldet, mit der Bell auf unkonventionelle Art heiße Eisen der Theologie anpackt. Er interpretiert sie dann im Rahmen seiner Sicht der Dinge, ohne sich und dem Leser eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit den theologischen Argumenten für die traditionelle Position zuzumuten, also eine Auseinandersetzung, die über das Aufstellen und Umstoßen von Strohmännern hinausgeht. Dass Gottes Wesen Liebe ist, vergleiche 1. Johannes 4, Vers 8, hat das Volk Gottes zu allen Zeiten bekannt. Nur hat man im Gegensatz zu Bell und anderen Vertretern der Allversöhnung vor ihm aus gutem biblischen Grund diese Eigenschaft Gottes nicht gegen andere göttlichen Attribute wie etwa seine Heiligkeit oder seine Gerechtigkeit ausgespielt. Zu zahlreich und zu deutlich sind die Manifestationen der heiligen, strafenden Gerechtigkeit des Gottes, der sich im Alten wie im Neuen Testament als verzehrendes Feuer, 5. Mose 4, Vers 24 und Hebräer 12, Vers 29 offenbart. Dort allerdings, wo dieses einseitige Bild vom Gott der Liebe vorausgesetzt wird, werden göttliche Gerichte, die Offenbarungen des Zornes Gottes gegen die menschliche Sünde pauschal zu Instrumenten der göttlichen Gnade erklärt, die mittels solcher Läuterungen die Umkehr der Menschen zu bewirken sucht. Tatsächlich kennt die Bibel das Konzept der Läuterung durch Gericht, zum Beispiel Jesaja 1, Vers 21 und folgende. Eine derartige Verallgemeinerung wird dem biblischen Befund als Ganzes aber nicht gerecht, denn es gibt auch Stellen, in denen die Läuterung des Volkes Israel gerade in der Austilgung derer besteht, die der Grund der moralischen Verderbnis sind und eben nicht durch ihre Bekehrung, vergleiche Josua 7. Seit Origenes ist es kennzeichnend für viele Spielarten der Allversöhnungslehre, den Tod nicht als den Zeitpunkt zu betrachten, von dem an das Schicksal eines Menschen endgültig besiegelt ist. Vielmehr geht man davon aus, dass auch für solche, die im Unglauben gestorben sind, nach dem Tod im Rahmen eines langen, schmerzhaften Prozesses der Läuterung noch die Möglichkeit bestehen muss, sich für Gottes Liebe zu öffnen und somit der himmlischen Seligkeit teilhaftig zu werden. Allerdings mangelt es für eine solche Vorstellung nicht nur an positiven Anhaltspunkten in der Heiligen Schrift, sondern es liegen mit Hebräer 9, Vers 26 bis 28 sowie mit Hebräer 10, Vers 26 und folgende auch biblische Aussagen vor, die dieser Ansicht eindeutig widersprechen. Im bereits erwähnten 4. Kapitel seines Buches mit der Überschrift »Bekommt Gott, was Gott will«, wirft Bell den Vertretern der traditionellen Sicht von Himmel und Hölle vor, einen allmächtigen, souveränen Gott zu predigen und gleichzeitig das Scheitern seines universellen Heilswillens, wie es in der Lehre von der Hölle zum Ausdruck komme, zu erwarten und zu lehren. Auch dieser Kritik wohnt ein Wahrheitsmoment inne. Sie zielt zu Recht auf einen Evangelikalismus, der bei seinem Ablösungsprozess vom reformatorischen Erbe die biblische Erwählungslehre aufgegeben hat und deshalb nichts mehr von einem exklusiven, wenn auch verborgenen Heilswillen Gottes für eine bestimmte Gruppe, die Erwählten, weiß. Bell selber enthält sich einer Antwort auf die von ihm gestellte Frage. Ob jeder gerettet werde oder ob es auch solche geben werde, die in der Trennung von Gott zugrunde gehen, sei eine Spannung, die wir so stehen lassen können, Seite 122. Eine Festlegung in dieser Frage darf man von ihm nicht erwarten. Was man erhält, ist die Antwort auf die Frage, bekommen wir, was wir wollen. Es ist ein kräftiges, nachdrückliches, gewisses und positives Ja, Seite 123. Genauso fundamental wie die Absolutsetzung der Liebe Gottes ist für Bell die Annahme eines vollkommenen freien Willens beim Menschen. Diese beiden Punkte scheinen sich gleichsam gegenseitig zu bedingen. Nach Bells Konzept gilt, wer zu Gott Ja sagt und sich im Glauben für ihn öffnet, erlebt fortan den Himmel. Wer lieber ohne Gottes Gnade leben will und sich für Gottes Zuwendung verschließt, erlebt, solange er in dieser Haltung verharrt, die Hölle, weil Gott sich niemandem aufdrängt. Anstatt eine objektive Realität, nämlich ein Dasein im Angesicht des gerechten und immerfort brennenden Zornes Gottes zu beschreiben, wird die Hölle Babel in den Bereich der individuellen subjektiven Erfahrung verlegt. Entsprechend wird es auch überflüssig, dem Werk Christi die Bedeutung eines stellvertretenden Sühnopfers zuzuschreiben. Denn wo kein vernichtender Zorn zu fürchten ist, da ist auch kein Mittler vonnöten, der diesen drohenden Zorn zugunsten seines Volkes auf sich nimmt. Bei Rob Bells neuestem Buch geht es um weit mehr als um eine alternative Sicht vom Ausgang der Weltgeschichte. Seine Aufnahme zentraler Elemente der Allversöhnungslehre ist Teil einer größer angelegten Umdeutung wesentlicher Inhalte des christlichen Glaubens, wie sie auch von verschiedenen anderen Vertretern eines postmodernen Christentums vorangetrieben und unter dem wohlklingenden Namen weitherzige Orthodoxie angepriesen wird. Dass dieser Vorstoß aber alles andere als biblisch ist, offenbart sich an vielen Stellen. Der Hang zur Allversöhnungslehre ist eine davon.